ist, Robi. Also, ja, eigentlich ein einfacher Schafhirte. Aber wenn ich durchs Lager laufe, weil immer wieder Leute mit mir Selfie machen, an das kann man sich fast nicht gewöhnen. Weiss ja jemand, was das da ist? Sag es noch einmal, Leute. Die 10 Gebote. Einmal mal eins davon, drei Tafeln. Ja, so sagt man dem heute. 10 Gebote. Und viele Leute denken heute, wenn ich nur die Gebote einhalte, dann ist Gott zufrieden mit mir, ich kann eine gütig Stimme und dann kann er mich segnen. Aber wisst ihr was? Wo Gott uns die Gebote, oder ich sage jetzt lieber die Tafeln, anvertraut hat, hat er gar nicht gesagt, dass das Gebot sei. Wisst ihr, wie er es genannt hat? Höchste Zeit, dass das euch jemand erzählt. Gott hat gesagt, das sei Bundeswort. Ich muss euch, glaube ich, die Geschichte erzählen. Also der Anfang der Geschichte kennt ihr ja gut. Wir waren doch Sklaven. Seit vielen hundert Jahren Sklaven. Und wir mussten krüppeln. Und das ist im Fall kein Witz. Den gibt er mit den Peitschen. Keine Pause hat man uns gegönnt. Unser Volk ist immer grösser geworden. Aber je grösser wir geworden sind, desto übler hat man uns behandelt. Und die meisten von uns haben schon lang aufgegeben, überhaupt damit zu rechnen, dass Gott irgendeinmal wieder eingreifen könnte. Aber er hat uns nicht vergessen. Ja, ich bin da gar nicht mehr dabei, sondern ich habe da ein bisschen einen Abstecher gemacht und plötzlich hat Gott zu mir geredet. Und er hat gesagt, Mose, du sollst zurück zum Pharao und dann will ich mein Volk befreien. Ja, zuerst wollte ich gar nicht, aber es ist ja nicht so eine gute Idee, da Gott zu widersprechen. Und schlussendlich bin ich gegangen zum Pharao und es ist gekommen, wie zu erwarten. Das war ein sturer Typ. Der hat uns überhaupt nicht gehen wollen. Und dann hat aber Gott eingegriffen. Und die Ägypter haben Gott kennengelernt. Eine Plage nach der anderen hat Gott geschickt und immer wieder gefragt, wollt ihr jetzt mein Volk freilassen? Und immer wenn der Pharao wieder gesagt hat, sicher nicht, ist einfach das Nächste gekommen und das eine schlimmer als das andere. Bis sie aufgegeben haben und dann sind wir ausgezogen. Und vielleicht seht ihr es auf dem Bild, nicht einfach freigelassen, sondern die Ägypter haben uns noch ihre ganzen Schätze gegeben, dass wir endlich gehen. Und wir sind so richtig reich beladen mit Kleidern und Gold und Edelsteinen ausgezogen. Das war eine starke Zeit. Auch eine riesige Freude im Volk. Aber dann ist es nicht lange gegangen, ist ein Problem gekommen. Pharao hat sich anders überlegt, hat seine Armee losgeschickt und wir haben vorne zu merken, hinten die Pharisäer. Den Ägypter mit ihren Soldaten und Streitwagen. Und dann hat Gott wieder so ein Wunder getan. Das Meer hat sich geteilt. Wir sind durch. Seht ihr da, der Zeichner hat es ganz gut getroffen. Da. Die Leute waren richtig happy. Und was der Ägypter gleich machen wollte, ist das Wasser zurückgekommen und hat alle verseift. Und dann ist sie in die Wüste gegangen. Und wir sind dann schon ein bisschen nervös geworden, als wir gemerkt haben, oh, Moment, das ist mir schon vorher mal passiert, aber dann habe ich noch einen Spiegel gehabt. Also jetzt gar kein Selfie machen, bis ich kontrollieren konnte. Ist gut so. Als wir gemerkt haben, Scheibe, so viel Proviant haben wir ja gar nicht dabei, ist so ein bisschen Panik aufgekommen bei uns. Aber Gott hat wieder so ein Wunder da. Er hat Essen vom Himmel geschickt, das man jeden Morgen hat auflesen konnte. Mega cool. Und mit dem Wasser, ja, wir waren halt viel gewesen. Und unser Vieh haben wir auch noch dabei gehabt. Wir hatten lieber vorher Trockenwurst gemacht. Aber so haben die uns das ganze Wasser weggesoffen, das wir dabei hatten. Da sind wir mal so zur Oase gekommen, das Wasser hast du nicht trinken. Und Gott hat es einfach geheilt. Und ein anderes Mal haben wir wieder kein Wasser gehabt. Gott hat mir gesagt, mit deinem Stock schlau auf den Fels Und Wasser ist rausgekommen. Gott hat uns versorgt. Und dann, diese Geschichte muss ich euch noch erzählen. Das war das Krasseste. Der Kampf gegen die Amalekiter. Das ist eine Geschichte für Buben. Alle Buben, da könnt man hier auf die zweite Stege kommen. Also die wehen natürlich. Kommt mal hier vorne. Kommt vorne, aber schnell, sonst... Wer kommt alles? Sehr gut. Also, kommt auf die Stege, kommt, kein Problem. Kommt vorne. So, wir brauchen noch ein paar mehr. Gut. Okay. Etwa so hat das ausgesehen. Die Amalekiter, die haben doch einfach Streit gesucht. Wir haben freundlich gefragt, ob wir durchziehen können. Und sie haben gesagt, nein. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihre Armee ausgeschickt. Wir machen mal hier die Hälfte. So. Die sind die Amalekiter, die hier. Und das Problem war ja, wir waren ja vorher Sklaven. Wir hatten überhaupt keine Waffen. Wenn es jetzt ein Wettkampf wäre im Ziegelsteinenbrunnen, dann hätten wir natürlich locker gewonnen. Aber im Krieg, wir hatten noch nie ein Schwert in der Hand. Der Josua war mega mutig, hat gesagt, wir sind viel und Gott hilft uns. Und hat auch seine Männer angeführt gegen die Amalekiter. Aber als wir aufeinander getroffen sind, war es von Anfang an klar, die Amalekiter viel stärker. Und wir mussten zurückweichen. Und was ich dann gemacht habe, ist das, was ich immer gemacht habe. Ich habe gebeten. Und dann ist etwas passiert. Kaum habe ich meine Hände aufgehabt, hat Gott eingegriffen. Und die Amalekiter sind plötzlich zurückgewichen. Das Problem war nur, als ich müde geworden bin und schnell trinken wollte, hat sich das Blatt wiedergekehrt. Und sie haben unten aufgegriffen, Mose, beten! Und als ich dann gebetet habe, ist es wieder in die andere Richtung. Du, das war ein Stress. Ich musste den ganzen Tag die Hände aufheben. Und ich konnte gar nicht anders können, eine Pause machen. Und am Schluss musste mich der Hur und der Aaron die Hände stützen, die Flasche ansetzen, dass ich trinken und essen konnte während dem Beten. Krass. Okay, dann könnt ihr abhocken. So war das. Die Israeliten haben gewonnen. Wir waren genau 2 Monate unterwegs, als wir in die Wüste Sinai gekommen sind. Dort war es heiß. Boah. Aber das hat uns gar nicht so beschäftigt. Weil wir sind dann gleich zu diesem Berg gekommen und dort hat Gott angefangen mit mir zu reden. Einmal mehr. Ich musste auf einen Berg aufsteigen. Und Gott hat zu mir geredet. Warte, das habe ich mir in mein Notizheft geschrieben. Das war so krass wichtig. Ja, das staunet ihr jetzt. Aber ich kann euch ehrlich sagen, das mit diesen Steintafeln hat sich nicht so bewährt. Die sind mega schwer und zerbrechen völlig schnell. Ich habe meine Sekretärin gefragt, wie sie das alles macht. Und sie hat mir das empfohlen. Also, hört mal zu. Ich war dort auf dem Berg gewesen. Beeindruckt von all diesen Erlebnissen mit Gott, die wir gemacht haben. Und Gott hat dann gesagt, ihr habt gesehen, was ich den Ägypter angetan habe. Oh ja, du. Ha. Ich habe euch bis hier angebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf den Flügeln trägt. Das ist ein mega schönes Bild. Genau so sind wir uns vorgekommen. Gott, der uns Wasser gibt, Essen gibt, für uns kämpft. Wenn ihr mir folgt, und der Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr von allen Völkern von dieser Welt mein ganz besonderes Volk sein. Weil die ganze Welt gehört mir. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern werden. Ein heiliges Volk. Gang und richte Israeliten das aus. Hey, als ich das gehört habe, das war krass gewesen. Das holt dich aus den Socken. Musst du dir vorstellen, eben sind wir noch Sklaven gewesen. Und jetzt sagt der allmächtige Gott zu uns, nicht mehr Sklaven, sondern ein Königreich von Priestern für einen lebendigen Gott. Du, vorher haben wir als Sklaven nicht einmal in die Götzendiener-Tempel dürfen von den Ägyptern. Da sind wir nicht würdig gewesen, haben sie gesagt. Zum Glück. Und jetzt Berufung, Priester vom lebendigen Gott sein. Hey, ich bin vom Berg runtergerannt, das könnt ihr euch vorstellen. Ich habe die Führer zusammengerufen und habe ihnen das erzählt. Und wie ein Lauffeuer ist das durch das ganze Lager. Die Leute haben gejubelt, sie waren begeistert. Hey, da musste niemand überlegen, wollen wir das? Sondern sie haben gesagt, wow, so krass, so eine steile Karriere hat noch niemand gemacht. Sklave, Priester vom lebendigen Gott. Und ich habe Gott gesagt, alle sind begeistert. Und dann hat Gott gesagt, okay, dann schließen wir zusammen einen Bund. Und wir mussten es dann vorbereiten. 3 Tage lang reinigen, Kleider waschen und so weiter. Der Berg, wo Gott wollte kommen, wir mussten Grenzen ziehen, weil wenn jemand das angelenkt hat, dann wäre Gott tot umgekehrt. Und dann ist Gott gekommen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es hat donnert. Es hat blitzt. Es hat Töne von Posaunen. Der Berg hat angefangen zu rauchen. Und dann hat Gott seine Bundesworte uns verkündet. Aber stopp, vorher hat er noch etwas anderes gesagt. Nur ein Satz. Aber dieser Satz, der ist uns rein. Du, ich konnte fast nicht mehr zuhören, was nachher gekommen ist. Das war so krass gewesen. Weißt du, was Gott gesagt hat? Gott hat als erstes gesagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten rausgeführt. Und weißt du was? Wir haben sofort gespürt, da ist ein Gott, der liebt uns. Der sieht unsere Not. Der hat gesehen, dass wir gefangen waren. Er hat uns befreit. Vom Pharao haben wir nie kein einziges Mal gehört, ich bin der Pharao und ich habe das für euch gemacht. Er hat gar nie etwas für uns gemacht. Wir haben für ihn geschuftet. Ah, das ist mühsam da. So. Ja, jetzt ist es gerade. Es hat sowieso nicht einen Sandsturm da drinnen, denkt es mir. Wir haben für einen Pharao unseren Krüppeln schuften. Und jetzt kommt der lebendige Gott, viel höher, viel mächtiger als der Pharao, und sagt, ich möchte für euch Gott sein. Wow. Jetzt versteht ihr, warum das mich immer ein bisschen stört, wenn man sagt, 10 Gebote. Weißt du, Gebote haben wir nämlich kennt vom Pharao. Der Pharao hat uns Gebot gegeben. Am Morgen bis Sonnenaufgang auf der Baustelle. Und dann wie geschafft. Und wenn du nicht schaffst, Peitsche hieb. So haben wir Gebot gekannt. Aber was Gott uns da gegeben, die 10 Bundesworte, wir haben gespürt, das ist voll von Liebe. Das ist voll von Freiheit. Da ist Gott, der uns eine Berufung geben will. Einen Bund mit uns schließt. Und jetzt die Worte uns gibt, dass wir den Bund auch leben können. Wir waren begeistert. Ja, 10 Freiheiten hat Gott uns gegeben. Also wenn ich hier abends zu erzählen komme, kann ich aber fast nicht mehr aufhören, ihr merkt es. Aber, jetzt bin ich gar nicht sicher, ob sich die Wolkensäule bewegt hat. Ich muss schnell schauen, weil das ist immer das Zeichen, dass wir nachher weiterziehen. Also, tschüss zusammen.
So, ihr lieben Kind, jetzt dürft ihr über in den Kigosaal gehen. Jetzt habt ihr ein separates Programm und wir Erwachsenen auch ein separates Programm. Der Luki sollte irgendwann um mich vor euch kommen, wenn er mit seinem Turban irgendwie zurecht ist gekommen. Und dann gibt es dann noch eine Vertiefungszeit für uns als Erwachsene, die dann auch der Luki macht.
Ich habe jetzt versucht, uns hineinzunehmen in diese Geschichte. Aber wahrscheinlich können wir uns gar nicht vorstellen, was diese Worte dem Volk Israel bedeutet hat. Ich finde es faszinierend. Das waren ja unzählige Generationen in dieser Gefangenschaft. Über 400 Jahre Das mal zurückrechnen. 1600 irgendetwas hat das begonnen. Und weil sie in der Fremde waren und Fremde blieben, als Fremde behandelt wurden, behielten sie ihre eigene Identität. Aus einer Familie wurde eine Sippe und ein Volk mit einer eigenen Identität. Es ist beeindruckend. Als Mose zurückgeschickt wird und dann den Ältesten der Israeliten sagt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich zu euch geschickt. Die wissen alle, wovon er spricht. Die haben über diese 430 Jahre lang dieses Wissen bewahrt. Da ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man dann so eine lange Zeit diesen Gott nicht mehr erlebt, ist es ihr Gott, der Gott der Vorfahren. Und jetzt kommt Gott und sagt zu diesem Volk, ich bin der Herr, dein Gott. Spüren wir? Nicht ihr Gott, ich bin dein Gott. Gott stellt sich vor und mit dieser Vorstellung stellt er eine Gemeinschaft her. Wir wissen ja, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch ganz am Anfang mit dem Sündenfall unterbrochen wurde. Es war mal so ganz persönlich. Und das wurde unterbrochen. Der Mensch wurde hinausgeschickt. Und es war dann mit Abraham, dass Gott sich wieder zu offenbaren begann. Es ist nicht der Mensch, der Gott gesucht hat. Es ist Gott, der den Menschen sucht. Der Schöpfer, der sich aufmacht. Und er stellt Gemeinschaft wieder her. Zuerst mit Abraham. Mit einem Einzelnen. Und jetzt mit einem ganzen Volk. Ich bin der Herr. Ja, vielleicht tönt das in unseren Ohren recht formal, der Herr, wie ein Titel. Aber das ist ja ein bisschen eine Verlegenheitslösung der Übersetzer. Da steht gar nicht Herr, da steht ja ein Name. Ich bin Jahwe, sagt Gott zum Volk Israel. Er stellt sich nicht mit der Funktion vor. Ich bin ein Gebieter, sondern mit einem Namen. Der Name hat in der Bibel immer eine ganz besondere, oft prophetische Bedeutung. Und Gott hat die Bedeutung dieses Jahwe-Namens ja auch erklärt. Als er sich Mose vorstellte, kommt erstmal dieser Jahwe-Name vor. Und Gott erklärt dort, er sagt, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als der allmächtige Gott. Das ist auch ein Gottesname, El Shaddai, kommt noch manchmal so in Liedern vor. El Shaddai, der allmächtige Gott. Aber nach meinem Namen Jahwe habe ich mich bis jetzt noch nicht offenbart. Das kommt jetzt. Ja, Abraham, Isaak, Jakob, die haben erlebt, wie Gott in ihr Leben hineinspricht, mit ihnen ist, sie kennt, sie leitet. Aber jetzt, mit diesem Jahwe-Namen beginnt etwas ganz Neues. Es beginnt, dass Gott für sein Volk kämpft. Dass Gott sein Volk befreit und rettet. Und Mose fragt ja dann, und Gott antwortet bei diesem brennenden Busch, erklärt, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Das ist ganz schwierig zu übersetzen. Und wenn wir das lesen, denken wir, ja gut, das ist so ein rätselhaftes Wortspiel. Das deutet wahrscheinlich auf die Unfassbarkeit Gottes oder was auch immer. Ja, also jüdische Ausleger haben das immer anders verstanden. Dass dieser Jahwe-Namen die Verheißung der Nähe und der Rettung Gottes ist. Das ist der Gehalt dieses Namens. Martin Buber beispielsweise übersetzt, ich bin und bleibe gegenwärtig. Ich werde mit dir sein. Stell dir vor, das Volk Israel, das sich über 400 Jahre gefragt hat, wo ist Gott? Hört diesen Satz, ich bin Jahwe, ich bin und bleibe gegenwärtig. Ich werde mit dir sein. Ich kann mir wirklich fast vorstellen, dass sie dann den Rest der 10 Worte fast verpasst haben. Das ist so eine gewaltige Aussage. Wer den Namen mitteilt, wird ansprechbar. Eine Beziehung entsteht. Überleg mal, du hast wohl zu kaum jemandem Beziehung, den du nicht in deinem Adressbuch gespeichert hast. Kann keine Beziehung haben ohne Namen. Ja, der. Wenn jemand sagt, ja, der da, dann weiß ich, der ist nicht sehr nahe. Ich weiß nicht einmal den Namen. Gott offenbart sich und stellt Beziehung her. Heute ist es nicht mehr ganz ernst, aber ich weiß noch, als Kind wurde mir eingebläut. Also das mit dem Duzen und Sitzen ist dann eine ganz ernste Sache. Und wir wussten die Regeln. Nur der Ältere, nur der Höhergestellte darf dem anderen das Du anbieten. Und sonst ist es ganz falsch. Ich bin da mal ins Messer gelaufen. Der war Oberst in der Armee. Ich habe den geduzt. Und der hat mich auf die Seite genommen und mich zusammengestaucht. Gott sagt, ich bin Jahwe, dein Gott. Nicht irgendein Gott, dein Gott. Und bevor man zusammenzucken kann und sich fragen, was will denn Gott von mir, was fordert er wohl, kommt schon die Zusage, ich habe dich befreit. Es kümmert mich, wie es dir geht. Ich bleibe nicht untätig, wenn du in Not bist. Es geht mir nicht um Herrschaft. Es geht mir um Beziehung. Es gibt eine jüdische Überlieferung zu diesem Bibelvers. Wie ein Gleichnis trifft er das so gut auf den Punkt. Man fragt der Rabbi Bunan, es steht geschrieben, ich bin der Herr, dein Gott, der ich Himmel und Erde schuf. Wäre ja auch wahr gewesen. Rabbi Bunan, erklärte, Himmel und Erde. Dann hätte der Mensch gesagt, das ist mir zu groß, da traue ich mich nicht hin. Aber Gott sprach zu ihm, ich bin's, der dich aus dem Dreck geholt hat. Jetzt komm heran und hör. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Und für uns ist das nicht einfach eine Geschichte. Wir sind Teil von diesem Volk. Wir haben dieselbe Berufung. Es ist derselbe Gott, der Beziehung zu uns sucht. Das Volk Israel ist eigentlich ein prophetischer Prototyp für alle Menschen. Ist das schon aufgefallen, wenn du die Bibel liest, die Heilsgeschichte? Warum sind all diese Geschichten in der Bibel? Es ist ein Prototyp. Wir können sehen, wie Gott handelt. Denn alle Menschen sind versklavt. Nicht unter einem Pharao, aber sehr wohl unter Satan, der die Menschen in Gefangenschaft hält, unter Sünde und Tod. Und Mose ist ja ein prophetischer Prototyp auf Jesus, das ist ja offensichtlich. So wie Mose das Volk in die Freiheit führt, so führt Jesus uns in die Freiheit. Es gibt da natürlich in den Details schon Unterschiede. Also Gott hat dann Satan nicht einfach weichgeklopft mit Plagen, bis er uns, die Menschen, freiließ und uns ziehen ließ aus Sünde und Gottferne, sondern Jesus musste uns erkaufen mit seinem Tod am Kreuz. Und wir wollen immer wieder auch schauen auf diesen Preis, den Jesus bezahlt hat, gerade heute, wo wir auch eine Taufe feiern dürfen. Wir lesen im 1. Petrus 1, Vers 18, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Wenn wir heute eine Taufe miterleben dürfen, ich möchte alle einladen, dann mitzukommen um 13 Uhr nach hinten ins Gand, Da zeigt sich symbolisch die ganze Dramatik dieser Erlösung. Man wird untergetaucht, mit Jesus sterben. Als Zeichen, altes Leben, den Tod geben. Das Auftauchen, hineinziehen in die Freiheit. Du kannst das Volk Israel vor Augen führen, das Reich beschenkt, in die Freiheit zieht. Das ist das Bild in der Taufe. Und jetzt kommt's. Nicht nur die Geschichte Israels in Ägypten ist unsere Geschichte, sondern auch dieser Moment der Berufung, Volk Gottes zu sein. Auch das ist unsere Geschichte. Ich habe es gelesen, aber ich lese es gerne noch einmal, was Gott sagt. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht. Hört das mal nicht mit den Ohren der Israeliten, sondern für dich ganz persönlich. Ich habe dich sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn du mir nun gehorchst und den Bund hältst, den ich mit dir schließen werde, dann sollst du vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Du sollst mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Und vielleicht kommt dir in den Sinn, dass genau das im Neuen Testament steht. 1. Petrusbrief 2, Vers 9 zitiert der Apostel Petrus diesen Vers, diese Zusage Gottes. Und nicht in Bezug auf das Volk Israel, sondern in Bezug auf uns als neutestamentliche Gläubigen und Gemeinde. Ihr seid doch das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Diese Geschichte, die Geschichte der Befreiung Israels, ist unsere Geschichte. Und wenn Gott zu Israel sagt, in diesem heiligen Moment, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, so sagt heute Jesus zu dir ganz persönlich, ich bin der Herr, dein Gott, Jahwe, der dich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Ich freue mich so auf die vier Berichte, die wir dann hören dürfen im Zusammenhang mit der Taufe. Aber ich möchte es uns allen immer wieder zusprechen. Diese Einladung, sie gilt uns. Wenn du sie zum ersten Mal hörst oder vielleicht schon lange am Abwägen bist, wie will ich da reagieren, merkst du, wie der lebendige Gott dir entgegenkommt, seine Arme weit ausgebreitet hat, lass dich rufen. Streck deine Hand aus, sag Jesus, hier bin ich, führe auch mich in die Freiheit. Wir dürfen unserem Gott vertrauen. Er versklavt nicht, er führt in die Freiheit. Ich glaube, wir spüren, wie wichtig dieser einleitende Satz zu den 10 Geboten, wenn wir sie so nennen wollen, wie wichtig diese Einleitung ist. Sie definiert den ganzen Rahmen, wie man diese 10 Worte, die kommen, verstehen muss. Und ihr habt es vielleicht gelesen in unserer Zeitschrift, dass wir in den nächsten Wochen die ersten 4 Worte miteinander durchgehen werden. Und es wäre mir doch ein riesiges Anliegen, dass wir sie nicht einfach als Gebote und Verbote hören, sondern als das, wie sie gegeben sind. Worte des Lebens. Eigentlich 10 Freiheiten, die Gott uns erhalten will. Stephanus, dieser brennende Christ, von dem wir lesen in Apostelgeschichte 6, Gott hat so außergewöhnlich durch ihn gewirkt, dass er zu einer Bedrohung wurde. Und dann wurde er gefangen genommen, verleumdet und angeklagt. Und er muss dann vor Gericht sich rechtfertigen. Und er geht dann in seiner Rede durch die ganze Heilsgeschichte. Er beginnt bei Abraham und Jakob und Josef und kommt dann zu Mose. Und über Mose sagt er, Apostelgeschichte 7, Vers 38, es war Mose, der die Gebote entgegennahm, Worte, die zum Leben führen. Und sie an uns weitergab. Und meine Bibel macht dann da eine Anmerkung, Fußnote, um anzuzeigen, der Übersetzer hat sich hier gewisse Freiheiten herausgenommen. Denn es steht gar nichts von Geboten, sondern lediglich kurz und knapp, Mose nahm lebendige Worte entgegen. Hast du gewusst, dass die 10 Gebote lebendige Worte sind, die uns Leben ermöglichen, in die Freiheit hineinführen? Und so wollen wir sie hören. Als Worte, die zum Leben führen. Ja, der eine oder andere denkt jetzt vielleicht, ja komm, kommt doch nicht so darauf an, wie man das nennt. Ob Gebot oder Lebenswort, das ist doch eine Wortklauberei. Nun ja, es geht nicht in erster Linie darum, wie wir es nennen, aber verknüpft ist damit doch eine Haltung. Gebot, Lebenswort, das mag derselbe Inhalt sein. Aber die Richtung, wie ich an diesen Inhalt herangehe, unterscheidet sich sehr wohl. Schau mal, bei einem Gebot. Ist es nicht so, dass wir da intuitiv die Grenze suchen? Du darfst nicht schneller als 120 fahren. Wie schnell fährst du? Hand aufs Herz. Also, wenn jemand nur 105 fährt, dann regen wir uns schon ein bisschen auf und denken, der sollte langsam sein Billett abgeben, wenn er nicht schneller kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich stelle oft den Tempomat auf 123. An die Grenze. Es ist ehrlich gesagt über der Grenze. Man weiß ja, bis 103 ist da der Spielraum und ab 4 wird man gebüßt. Das wurde mir so als, das ist ein Gleichnis, wie wir mit einem Gebot umgehen. Wir suchen die Grenze. Wir suchen es auszureizen. Wir haben mit unseren Kindern die Regel, alle 2 Tage eine halbe Stunde Computerspiele. Und die stoppen das auf die Sekunde. Und wenn irgendetwas dazwischen kommt, sofort unterbrechen, dass man ja nicht eine Sekunde verschwendet. Und dann, wenn es gerade noch reicht, noch einmal das Spiel zu starten, dann dürfen sie es eben fertig spielen, auch wenn eine halbe Stunde vorbei ist. Und dreimal darfst du raten, das ist eigentlich immer der Fall. Wir begegnen einem Gebot in der Haltung, den Spielraum, den es mir lässt, den muss ich dann aber schon ausnützen. Oft auch mit einem gewissen Misstrauen, vielleicht sogar Angst. Ich könnte zu stark oder zu unnötig, zu ungerecht, zu undifferenziert eingeschränkt werden. Und was passiert, wenn wir mit die 10 Lebensworte als Gebote ansehen? Wir suchen die Grenze. Wir wollen sie schon wahren, die Grenze. Ich will sie respektieren, aber ich will nichts verschenken. Ich nütze den Spielraum aus. Wie anders bei einem Lebenswort. Hier ist die Richtung gerade umgekehrt. Nicht auf die Grenze, sondern zum Kern. Nicht wie weit kann ich gehen, sondern was könnte ich zusätzlich verstehen? Was habe ich noch nicht geschnallt? Was ist da noch drin an Lebensweisheit, die ich nicht gepackt habe? Ich Martin Rösti hat mir vorletzte Woche geholfen, bei uns zu Hause im Kinderzimmer eine Galerie einzubauen. Und die Rollen waren klar verteilt. Er der Zimmermann und ich der Handlanger. Und dann hat mir Martin Anweisung gegeben, das musst du so und so machen. Wäre mir ja nie in den Sinn gekommen, das als Gebot aufzufassen und es jetzt die Stichsäge von unten und so, kann das jetzt nicht beschreiben, an die Grenze zu gehen. Eigentlich will ich es anders machen. Ich mache es jetzt einfach, weil ich muss. Natürlich nicht. Sondern ich habe ja gemerkt, ich habe keine Ahnung. Ich bin noch so froh, wenn jemand mir erklärt, wie das funktioniert und mir hilft. Und genau so ist es in unserem Leben. Wir mögen zwar meinen, ich weiß schon, wie es geht, aber weißt du was, es ist dein erstes Leben. Und übrigens dein einziges. Man kann nicht x-mal versuchen und es dann das nächste Mal besser machen. Und wir können auch nicht sagen, ist ja nur eine Galerie, sieht eh keiner. Martin hat mir ein bisschen getröstet, wenn es nicht so gut geklappt hat. Ah, da wird keiner drauf achten. In unserem Leben ist es eine andere Sache. Es kann sehr schmerzvoll sein. Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, du als Schöpfer hast die Kompetenz. Du weißt, wie es geht. Ich weiß es nicht. Hilf mir. Spüren wir, dass dasselbe Wort ganz anders wirkt. Ob ich die Grenze suche oder den Kern mit einer Sehnsucht. Jesus, hilf mir, mehr zu erkennen. Und das ist die Haltung, die wir einnehmen wollen. Denn Gott, und das zeigt die Geschichte Israels, versklavt nicht. Er führt in die Freiheit. Und er versklavt auch dich nicht. Sondern er will dich mit seinen Lebensworten in die Freiheit führen. In ein Leben, das gelingt. In ein Leben, das Freiheiten in Anspruch nimmt. Dass wir nicht versklavt werden. Der Pharao, der hält Sklaven. Gott sucht ein Volk mit einer herrlichen Berufung. Ein Königreich von Priestern zu sein. Und dazu leitet er an. Ich würde gerne mit uns beten und uns einfach einladen, dass wir unser Misstrauen, das irgendwie doch da sein kann in unserem Leben, Gott gegenüber, dass wir das ablegen. Und dass wir sagen, Gott, als Schöpfer hast du die Kompetenz. Und ich will umdenken. Ich will nicht einfach nur die Grenze respektieren, aber so nah wie möglich drangehen, sondern im Gegenteil. Ich will die andere Richtung einnehmen. Ich will mich aufmachen, um diese Lebensworte neu zu entdecken. Ich bitte dich, offen zu sein für das Reden des Heiligen Geistes. Vielleicht zeigt er die eine oder andere Situation auf, um dir zu zeigen, wo du umdenken darfst. Lasst uns beten, uns innerlich öffnen. Vater im Himmel, ich bin so berührt von dieser Zusage, dass sie auch mir gilt. Ich bin Jahwe, der Gott, der mich rettet, der immer bei mir ist. Du sagst, ich will dein Gott sein. Ich will dich befreien. Danke, Jesus. Ich weiß, dass ich diese Berufung weder verdiene noch rechtfertige. Aber du bist einfach in unser Leben hineingetreten. Wir danken dir dafür. Und danke für diese wunderbare Berufung, dein Volk sein zu dürfen. Ein Königreich von Priestern. Ein Volk, das sich dir nahen darf. Ein Volk, das dir dienen darf. Und Jesus, du siehst unsere Erfahrungen mit Geboten. Du siehst, wo wir vielleicht auch Verbote negativ erlebt haben. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt heilend durch unser Leben wehst. Dass uns hilfst, Misstrauen dir gegenüber abzubauen. und eine neue Haltung einzunehmen. Nicht hin zur Grenze, sondern eine Sehnsucht für den Kern. Wenn du spürst, das bin ich. Ich habe solche Bereiche in meinem Leben. Ich bitte dich, dass du jetzt das Jesus hinlegst und ihn einfach um Hilfe bittest. Dass er dir hilft, hier Drehung 180 Grad und in eine neue Richtung zu gehen. Er will uns dienen. Das hat er zugesagt für den heutigen Tag. Wir singen ein Lied miteinander und du darfst ruhig diese Zeit im Gebet nehmen, um mit Jesus zu reden und einfach sein heilendes Wirken in dir wirken zu lassen.